Herr Jesus Christus, danke, dass du treu bist und dass du an unserer Seite bleibst, auch wenn wir Irrwege gehen. Danke für diesen geschenkten Sonntag. Danke für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst, zu uns persönlich, aber zu uns auch als Gemeinde, dass dein Wort in unserem Herz lebendig wird. Wir loben und preisen dich. Amen. Ja, ich darf heute predigen und ich habe mir einen schönen Text rausgesucht. Und ich habe Max vorhin gefragt, hast du die Lesung des Predigttextes im Ablauf eingebaut? Nein, also kommt sie jetzt direkt vor der Predigt. Und es ist eine tolle Gelegenheit, dass wir die Bibel zücken. Die liegen ja in den Bänken und ich würde sagen, heute machen wir das mal richtig mit. Ihr dürft die in die Hand nehmen und mitlesen. Ein paar Verse gemeinsam lesen aus dem Lukasevangelium. Und es ist auch gut, wenn ihr die während der Predigt aufgeschlagen habt, die Bibel, dann könnt ihr nachvollziehen, wo ich bin und gegebenenfalls widersprechen. Okay, wir befinden uns im Lukasevangelium, Kapitel 5, ab Vers 33. Lukas, Kapitel 5, ab Vers 33. Lukas 5, Abvers 33. Die führenden Männer des Judentums kritisierten Jesus, weil seine Jünger aßen und tranken, statt zu fasten. Die Jünger von Johannes dem Täufer fasten und beten häufig, erklärten sie, und die Jünger der Pharisäer genauso. Wie kommt es, dass deine Jünger nicht fasten, sondern essen und trinken? Jesus fragte zurück: Fasten etwa die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Und er gab ihnen folgendes Beispiel. Niemand reißt ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes Kleid zu flicken. Denn das neue Kleid wäre zerrissen und der Flicken würde nicht zu dem alten passen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Denn der neue Wein würde die alten Weinschläuche platzen lassen. Der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Aber keiner, der den alten Wein trinkt, scheint neuen Wein zu wollen, denn er sagt, der alte ist besser. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch diese Situation kennt. Du bist mit Leuten zusammen, vielleicht steht ihr, vielleicht sitzt ihr an einem Tisch und dann wird ein Witz gemacht. Und du verstehst den Witz einfach nicht. Du starrst ins Leere, versuchst aus Peinlichkeit etwas zu lachen und der Erzähler tut das Fatale, er beginnt dir den Witz zu erzählen. Was natürlich auch nicht hilft, dass du ihn verstehst. Ein Witz, den man erzählen muss, ist nicht lustig. Und dasselbe würden wir von einer Geschichte behaupten. Wenn man eine Geschichte nicht versteht, dann ist sie entweder nicht gut erzählt oder man hat nicht gut zugehört. Ich meine, Jesus hat viele Geschichten erzählt, die werden Gleichnisse genannt. Und oft mussten seine Jünger fragen. Er musste erklären. Was um alles in der Welt bedeutet das, sagten sie. Und alle seine Geschichten, seine Gleichnisse haben eins gemeinsam. Ein Stachel im Fleisch, eine Botschaft, die aufstößt. Ein Stachel, der direkt in die Blutbahn geht. Und darum geht es heute Morgen, dass wir den Stachel aus diesem Text direkt in unsere Blutbahn bekommen. Das ist das Ziel. Diese Geschichte, wenn man sie so liest, fühlt sich an so wie so ein bisschen so ein unkoordiniertes Händeklatschen. Die Zuhörer verpassen den Punkt. Vielleicht, weil sie die Begriffe nicht kennen, vielleicht, weil ihr Verständnis anders ist. Sie reden miteinander, aber sie reden aneinander vorbei. Die Verbindung wird nicht hergestellt, disconnected. Und wenn man zu religiösen, zu geistlichen Dingen kommt, dann gibt es Leute, die fühlen sich immer außen vor. Die meinen, dass es sich um ein Mysterium handelt, schwierig überhaupt eine sinnvolle Frage zu stellen, geschweige denn, dass sie die Antwort verstehen würden. Aber es ist doch auch eine Überraschung hier in unserem Text, dass religiöse Menschen sogar vom selben Hintergrund aneinander vorbeireden. Denn das ist unsere Szene. Also schauen wir es uns mal an, Vers 30, und die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und beim Wort Schriftgelehrten wissen wir, dass es sich um eingefleischte Theologen handelt, hochdotiert, hochgebildet. Aber wenn die den Mund aufmachen, dann wissen wir schon, was rauskommt. Etwas, was falsch ist. Wir versuchen heute mal, diesen Pharisäern auf die Schliche zu kommen und sie zu verstehen, und dann wird der Stachel umso schärfer. Wenn die Pharisäer hier mit Jesus reden, dann ist ihr Hintergedanke, sei nicht leichtsinnig. Wenn du es mit geistlichen Dingen zu tun hast, dann mach es korrekt. Und wenn wir es mit ihren Augen verstehen und verstehen, wo sie herkommen, dann werden uns ihre Bedenken einsichtig. Und das ist der erste Punkt. Zieht Jesus Gottes Reich in den Dreck oder ziehen die Pharisäer Gottes Reich in den Dreck? Das ist hier die Frage in Vers 27 bis 32. Es ist Levis Party, auf der wir uns befinden, und Levi ist Zolleinnehmer. Denke nicht an einen treuen Staatsdiener, der ehrenvoll seine verantwortliche Aufgabe erfüllt. Nein, denke an einen schwindelnden Gauner, der für die feindliche Besatzungsmacht arbeitet. Wir mögen sie sowieso nicht, die Leute, die unsere Steuern festlegen, und schon gar nicht, wenn sie mehr abnehmen, als sie dürfen. Und genau so einer war Levi. Und er schmeißt eine Party für seine Freunde. Und die Gästeliste, wenn du so willst, ist das, was die galiläische Unterwelt so zu bieten hat. Und da ist Jesus in dieser Gesellschaft und kommt in Berührung mit diesen Leuten. Stell dir vor, welcher Aufschrei durch die Presse geht, wenn der Pfarrer, der Bischof oder der Papst sich auf eine Party mit Kleinkriminellen begibt. Was für ein Skandal! Auf eine Party mit Bankenbossen und Hedgefondsmanager, die ihr Geld illegalerweise auf Schweizer Konten geparkt haben und irgendwo mit dreckigen Geschäften verdient haben. Stell dir das einmal vor und dann kannst du Vers 30 verstehen. Warum esst und trinkt ihr mit diesen Zöllnern und Sündern? Warum diese Gesellschaft? Warum schadest du dem Image? Warum ziehst du die Reputation von Gottes Reich in den Dreck, um es mal weltlich klar zu sagen? Die Pharisäer hatten etwas. Sie kannten ihre Bibel. Und das müssen wir anerkennen. Psalm 24 zum Beispiel, mit seinen großen Fragen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf auf seiner heiligen Stätte stehen? Und der Psalmist gibt die Antwort: Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Und das konnte man über keinen auf der Gästeliste bei Levis Party sagen, über keinen. Und die Pharisäer dachten, dass Gott und jemand, der in Gottes Namen unterwegs ist, nach guten, geachteten Menschen sucht, die Gottes Königreich würdig sind. Also, zieh das Reich Gottes nicht in den Dreck, indem du dich in solche Gesellschaft begibst, sagen sie. Und Jesus sagt, dass er genau das Gegenteil tut. Die Pharisäer werfen ihm vor, es auf die leichte Schulter zu nehmen. Leichtsinnig, könnte man sagen. Jesus sagt, ihr seid starrsinnig. Schau mal in Vers 31. Nicht die Gerechten brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern die Sünder zur Buße. Die Pharisäer sind die Würdigen, die Passenden für Gottes Reich. Und Jesus ist auf der Suche nach den unwürdigen, unpassenden Leuten. Die Untauglichen und Wertlosen. Er ist auf der Suche nach den Verlorenen. Kein Wunder, dass sie von gegensätzlichen Zielen sprechen. Die Pharisäer meinen, dass Jesus auf falscher Mission unterwegs ist. Und das klingt ein bisschen wie der ältere Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn, oder? Der Ältere bleibt zu Hause und tat all die Dinge, die man tun sollte und war darauf bedacht, die Dinge richtig zu tun, so wie es erwartet wird. Und er dachte, der andere muss das auch tun, nämlich sein Bruder. Ich frage mich, wie du darüber denkst. Welchen Blick hast du auf Jesus? Oder ob du mit diesen Dingen vielleicht gar nichts anzufangen weißt, irgendwie nicht connectest, die Verbindung nicht kriegst. Jesus ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken, nicht für Gerechte, sondern für Sünder. Ist das Musik in deinen Ohren? Klingt das nach Hoffnung, wenn Gott für die Kranken und Sünder gekommen ist und nicht für die Gesunden und Gerechten? Sei nicht leichtsinnig, sagen sie. Sei nicht starrsinnig, sagt Jesus. Sei nicht leichtsinnig, sagen sie, wenn du den gesunden Weg der Nachfolge verlässt. Und genau das ist hier die Aussage in Vers 33. Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken? Das war jetzt Schlachterübersetzung. Meint ihr es wirklich ernst? Ich meine, Fasten war etwas Gewöhnliches, war Ausdruck von Sorge und Umkehr und Abhängigkeit. Es war eine Disziplin, bei der man auf Essen verzichtete, um Zeit zu haben für Gott. Aber Jesus und seine Jünger, für die schien Tag ein, Tag aus ein Tag zum Feiern zu sein. War es ihnen wirklich ernst mit Gottes Sache? War es ihnen wirklich ernst wegen ihrer Sünde? War es ihnen ernst mit ihrer Nachfolge? Und es war nicht einfach nur, dass die Pharisäer spitzfindige Leute waren. Ich meine, tatsächlich sind religiöse, spitzfindige Menschen eine gefährliche Sache. Keine Frage. Aber sie hatten berechtigte Anliegen. Dass nicht die Nachfolge billig wird. Du bist leichtsinnig, haben sie gesagt. Seid nicht starrsinnig, hat Jesus gesagt. Und Jesus sprach zu ihnen, Vers 34, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und es ist klar, was Jesus hier sagt. Er ist der Bräutigam. Und das ist ein beeindruckendes Bild. Denn in der Bibel finden wir oft dieses Bild von Gott und seinem Volk, dass das Volk die Braut ist und Gott selber der Bräutigam. Und es ist so, dass Gott selber durch Jesus zu seinem Volk kommt. Kein Wunder ist es, Zeit zu feiern bei dem, was hier vor sich nicht geht. Es ist nicht leichtsinnig, es ist keine billige Nachfolge. Es ist nicht einfach falsch verstanden. Es ist Ignoranz der Pharisäer, Ignoranz von Gottes Mission und von Gottes Messias. Sie weisen seine Perspektive zurück. Es passt nicht in ihr Bild, überhaupt nicht. Du nimmst es auf die leichte Schulter, sagen sie. Ihr seid starrsinnig, sagt Jesus. Zieh Gottes Königreich nicht in den Dreck. Jesus sagt, seid nicht ignorant, was Gottes Mission angeht. Zieh Nachfolge nicht in den Dreck. Seid nicht ignorant gegenüber Gottes Messias. Nimm es nicht leichtfertig. Ihr missversteht mich. Das ist der Hintergrund der Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und die Geschichte gibt Antworten auf diese Verwirrung. Also kommen wir zum Stachel, Vers 36. Der Stachel im Fleisch. Er aber sagte auch ein Gleichnis zu ihnen. Und ich möchte eure Erwartung gleich ein bisschen dämpfen. Es ist keine Geschichte, die man als solche bezeichnen kann, hat keinen Thrill-Faktor, aber es ist eine schlichte Illustration aus dem Bereich des Haushalts. Und der Stachel, der kommt. Vielleicht reißt es dich nicht vom Hocker, aber schau mal, was Jesus sagt. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht zum Alten. Hier geht es nicht um eine hochkomplexe Arbeit mit Nadel und Faden, sondern um reine Flickwäsche, eine Reparaturarbeit. Es geht nicht darum, einfach nur, dass irgendwas nicht zusammenpasst. Nein, die Bedeutung ist viel tiefer an der Stelle. Schau mal in Vers 37. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die alten Schläuche zerreißen. Und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Hier geht es um die offensichtliche Sache, dass man neue Schläuche verwendet. Denn wenn sie alt sind, sind sie spröde, sie zerreißen. Die Flexibilität ist verloren und sind überhaupt nicht mehr geschmeidig. Und wenn du jetzt neuen Wein in alte Schläuche füllst, dann werden sie platzen und du verlierst nicht nur den Wein, sondern auch die Schläuche. Und Jesus redet ganz klar davon, dass er der neue Wein ist. Zu kraftvoll, als dass man ihn in alte Schläuche packen könnte. Du kannst die Weinschläuche jetzt sehen als Religion oder als Lebensführung oder als Weltsicht. Aber eins ist klar bei der Geschichte, es kann nicht so bleiben, wie es ist, wenn du den neuen Wein genießen möchtest. Und hier ist also der Stachel im Fleisch. Jesus fordert einen massiven Wechsel. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Ich weiß nicht, ob dir das mal klar geworden ist, irgendwann, als du Jesus vielleicht kennengelernt hast. Es gibt so helle Momente in unserem Leben. Aber wie sieht es jetzt aus? Ist uns das immer noch klar? Es ist eine Warnung. Wir können Jesus nicht an unser altes Leben andocken wie ein Flicken auf einem Kleidungsstück. Oder als ob unsere Art zu denken und zu leben so sein und bleiben kann, wie sie ist. Wie davor, als wir es noch nicht kannten. Es ist radikal, was Jesus fordert und ist vielleicht auch bedrohlich für uns. Und es gilt auch für den geistlichen Bereich. Auch für die geistlichen Leute. Schau dir mal die Pharisäer an. Nicht, dass sie nicht an Gott glauben. Nicht, dass sie nicht ihre Bibel lesen, das taten sie. Aber sie hatten ihre Vorstellung. Sie steckten Gott in ihre Box. Sie können nicht drüber hinausdenken. Haben ihre Erwartung verloren, dass Gott rettet und erlöst. Sie können sich nicht vorstellen, dass Gott durch Jesus am Wirken ist, der allmächtige Gott. Das passt nicht in ihre Box. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Und man muss nicht super religiös sein, um einen neuen Schlauch zu benötigen. Schau mal, die Sünder und Zolleinnehmer, die brauchen das genauso. Auch sie haben ihre Boxen. Einen Lebensstil voll Ausschweifung und Unmoral. Auch auf sie traf neuer Wein in neue Schläuche zu. Es ist überhaupt verwunderlich, dass Zolleinnehmer im Lukas-Evangelium durchweg positiv davon kommen. Ist euch das aufgefallen? Nicht, weil sie so unbescholten waren, sondern weil sie willig waren, und zwar williger als die Pharisäer, neue Weinschläuche zu werden. Erinnerst du dich, was der Schlüssel war bei diesem Oberboss der Zolleinnehmer? Seine Bereitschaft treibt ihn nicht nur auf den Baum, sondern ändert sein ganzes Verständnis und Verhalten für all das, was er bisher gelebt hat. Geld und Besitz. Und jetzt, wo er Jesus begegnet, gibt er seinen Besitz den Armen und er kompensiert seine Falschzahlungen mit übermäßiger Großzügigkeit. Er weiß, dass ein Leben mit Jesus gleichbedeutend ist mit radikaler Veränderung. Und geistlich gesehen kommt der Stillstand, wenn wir meinen, dass wir uns nicht mehr verändern müssen. Und das ist fatal. Es geht weit über das Persönliche hinaus. Wie viele Gemeinschaften oder Gemeinden hinken von einem Bein zum anderen, entwickeln vielleicht keine geistliche Tiefe, kein gutes Jüngerschaftskonzept, um die jungen Leute mit hineinzunehmen, keine versöhnte Gemeinschaft von fehlerhaften Menschen, kein Anliegen, vielleicht die Gottesdienstform ein bisschen zu adaptieren, um Außenstehenden den Einstieg zu erleichtern. Wie viele Gruppen kümmern sich mehr um Sport und soziale Aktivitäten, um Image und Blumenschmuck? Ich meine, ich treibe es jetzt besonders spitz an der Stelle, aber lassen wir es uns mal gefallen. Was heißt denn Veränderung in unserem Leben und auch in unserer Familie oder Gemeinschaft? Es ist schade, wenn der Fokus da verloren geht aufs Wesentliche. Wenn die wesentlichen Dinge nicht mehr die wesentlichen Dinge sind. Neuer Wein muss in neue Schläuche und das bedeutet oft Veränderung. Veränderung. Ob das für mich als Einzelnen oder in meiner Familie oder für uns als Gemeinde so ist. Ein dritter Punkt. Hier gibt es noch einen zweiten Stachel in Vers 39. Außer diesem Stachel, den wir gerade gehört haben, der Pharisäer. Vers 39 sagt, ich bin zufrieden, wie es ist. Ich lese vor, und niemand, der alten Wein trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der alte ist besser. Genauer gesagt steht hier im Griechischen, der alte ist gut. Das Wort, was hier für gut benutzt wird, ist Christos und heißt gut, sanft, bequem, angenehm. Also jemand, der sich gemütlich gemacht hat, grammatikalisch und auch von der Bedeutung her, finde ich es nicht gut übersetzt, wenn hier steht, der Alte ist besser, sondern man müsste sagen, der Alte ist gut. Es geht also um jemand, der sagt, ich bin zufrieden, wie es ist, ich brauche keine Veränderung. Der will den neuen Wein nicht, weil der Alte, der tut's noch. Er ist gut genug, er ist bequem. Und hier geht es nicht um lange gereiften, besonders hochwertigen Wein, ja? Sondern hier geht es um diese Bequemlichkeit. Es geht um unsere Gewohnheiten, die wir liebgewonnen haben, die wir nicht ändern wollen. Wir gewöhnen uns, Dinge auf gewohnte Weise zu tun, weil es angenehm ist und wir bleiben dabei stehen. Und stell dir vor, es geht um Gottes Sache in deinem Leben. Und dann ist Stehenbleiben was ganz Fatales, wenn Gott eigentlich Weitergehen im Sinn hat. Wir sind einfach zu entspannt, könnte man sagen, oder anders gesagt, wenn wir ehrlich sind, sind wir zu faul. Oft unwillig zu lernen, weil es unbequem ist, was Neues zu entdecken. Und ich könnte euch so viele Sätze erzählen, auch aus meinem Leben. Von genau dieser Haltung. Ich weiß nicht, wo die ganze Zeit hingeht. Ich schaffe meine Bibellese nicht. Ein Satz, den ich öfters abends denke, wenn ich dann fertig bin vom Tag und die Kinder sind im Bett. Oder ich möchte mir Zeit nehmen fürs Gebet, aber es klappt einfach nicht. Eigentlich wollte ich in den Gottesdienst gehen, aber ich habe mir den Wecker nicht gestellt. Lauheit, Bequemlichkeit und Komfort im geistlichen Dingen, das ist schlimm. Ich gebe mich damit zufrieden, wie es ist. Und je länger wir die Dinge laufen lassen, desto mehr schleifen sie sich ein und desto unwahrscheinlicher wird eine Veränderung. Und mit jedem weiteren Jahr wird es schwieriger, die Richtung zu ändern. Wenn du mit 40 zum Beispiel Jesus angenommen hast, im Stelle von 20, dann sind es 20 weitere Jahre, über die du dir eingestehen musst, dass du in die andere Richtung gelebt hast, am Ziel vorbei. Oder stell dir mal vor, jemand nimmt mit 60 oder 70 oder 80 Jahren auf dem Sterbebett Jesus an. Da steht ein ganzes Leben zur Diskussion. Nein, danke, ich bin damit zufrieden. Wenn jemand den neuen Wein von Jesus trinkt, dann wird er nicht dort stehen bleiben, wo er jetzt steht. Das ist wahr, egal ob du dich eher mit den Zöllnern und Sündern identifizierst oder eher mit den Pharisäern. Egal, ob du mal einen Bibelkurs oder eine Bibelschule gemacht hast, ob du Lektor bist oder Pfarrer oder Bischof. Es ist das größte Hindernis, das Leben zu entdecken, das Jesus uns bringt. Und ist der größte Grund, warum wir im geistlichen Leben stagnieren und abdriften. Und unser Eindruck nach außen mag immer noch gut sein. Wir haben gelernt, christliches, perfektes Verhalten zu spielen. Es ist nur so, dass Gott oft Veränderungen im Sinn hat und wir halten die Handbremse fest und kommen nicht ans Ziel. Ich wünsche mir das für mich und auch für uns. Ich würde es so gern sehen, dass wir diesen neuen Wein von Jesus wiederentdecken und genießen. Der neue Wein wie damals, als du vielleicht Jesus Christus frisch kennengelernt hast. Und vielleicht merkst du beim drüber nachdenken, oh, ich bin ein bisschen vom Kurs abgekommen. Mit einer, ah, es passt schon, wie es ist, Haltung. Mit einem unkoordinierten Händeklatschen. Irgendwie haben wir den Rhythmus nicht getroffen. Das Problem ist nur, mit dieser, es passt schon, wie es ist, Haltung, werden wir taub für das, was Jesus uns sagen möchte. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Gottes Leben in unserem Leben braucht eine passende Form, damit es sich entfalten kann, damit es zur vollen Blüte kommt. Lassen wir uns verändern, das ist die Frage. Bin ich bereit, mich darauf einzulassen, auf diesen Weg, den Jesus mit mir geht? Und der ist köstlicher als der köstlichste Wein. Amen.